Thomas Middelhoff und Cornelius Börsch. Zukunft verpasst? Warum Deutschland die Digitalisierung verschlafen hat und wie uns die Krise hilft, den Anschluss doch noch zu schaffen. Gelesen von Michelle Winter und Heiner Lenz.
Wenn irgendwo in Deutschland ein geplanter Flughafen oder Bahnhof verpfuscht wird, lässt die Suche nach den Schuldigen meist nicht lange auf sich warten. Wie kann es da sein, dass bis heute niemand weiß, warum Deutschland die Digitalisierung verpasst hat? Oder welche Akteure dafür verantwortlich sind, dass das Land nicht einmal ansatzweise an den Technikstand von China oder den USA herankommt? Diesen und anderen Fragen gehen wir in diesen Blinks einmal systematisch nach. Wir zeigen, warum Deutschland als ehemaliges Land der Ingenieure so weit abgehängt wurde, und präsentieren einen Plan, mit dem sich das in Zukunft wieder ändern kann.
Blink Nummer 1. Deutschland hinkt in Sachen Digitalisierung hinterher.
Es war ein heißer Tag im August, als Cornelius Börsch mit japanischen Geschäftspartnern am Berliner Hauptbahnhof stand. Die Investoren wollten sich gemeinsam anschauen, wie es mit der Digitalisierung in Deutschland vorangeht. Warum also nicht die neue ICE-Strecke von Berlin nach München testen? Ein guter Vorschlag, den Börsch jedoch schnell bereute. Der Zug traf mit einer Stunde Verspätung ein, die Klimaanlage fiel aus und dann versagte auch noch das Netz, sodass die Gäste nicht einmal telefonieren konnten. Leider ist diese Anekdote kein Einzelfall. Auch im europäischen Vergleich macht Deutschland in Sachen Digitalisierung eine ziemlich schlechte Figur. Im Digital Economy and Society Index der Europäischen Kommission werden Aspekte wie die Integration digitaler Technologien, die Internetnutzung und das Humankapital beurteilt. In dem Ranking schafft es die Bundesrepublik gerade mal auf Platz 12, hinter Ländern wie Finnland und Schweden. Auch der Ausbau von schnellem Internet liegt dem Report Broadband Coverage in Europe zufolge unter dem EU-Durchschnitt. Aber vielleicht sind die Deutschen ja durchaus technikbegeistert und waren bisher einfach nur zu langsam mit dem Ausbau. Mit dieser Hypothese hat sich das Vodafone-Institut für Gesellschaft und Kommunikation beschäftigt. Das Ergebnis? Die Deutschen sind sogenannte Late Adopters. So heißen Menschen, die neuen Technologien skeptisch gegenüberstehen und sie nur zögerlich annehmen. Ganz anders in China oder Indien. Dort stufen sich mehr als 80% als Early Adopters ein und probieren neue Technologien begeistert aus. Das ist alles nicht nur ärgerlich, sondern bedroht auch Deutschlands Wohlstand. Bisher ist das Land zwar als Exportweltmeister bekannt, doch diese wirtschaftliche Stärke speist sich vor allem aus der Automobilbranche und Produkten, die der dritten Welle der industriellen Revolution zuzuordnen sind. Damit ist die maschinelle Massenfertigung gemeint, bei der verstärkt Computer zum Einsatz kommen. Nach Expertenschätzungen ist diese Phase jedoch abgeschlossen. Im nächsten Schritt geht es um die intelligente Vernetzung von IT-Lösungen in der Produktion. Stichwort künstliche Intelligenz und Roboter, auch bekannt als Industrie 4.0. Und hier kann Deutschland bisher weder Weltklasseforschung noch Spitzenprodukte vorweisen.
Kurz gesagt, die Deutschen sind bei der Digitalisierung weit abgeschlagen und gefährden damit ihre Wettbewerbsfähigkeit.
Was aber sind die Gründe für die schlechte Performance?
Blink Nummer 2. Anfang des Jahrtausends wurde in Deutschland die Digitalisierung verschlafen.
Welche Ereignisse haben aus deiner Sicht die Nullerjahre geprägt? Da gibt es wahrscheinlich viele Kandidaten, etwa der Anschlag des 11. September, der Irakkrieg, die weltweite Finanzkrise. Wenn du die Autoren fragst, ist jedoch genauso bedeutsam, was in Deutschland in dieser Zeit nicht passiert ist, nämlich die Förderung digitaler Technologien. Dabei begann alles so vielversprechend. 1997 wurde der sogenannte neue Markt als Segment der deutschen Börse eingeführt. Er war der New Yorker Technikbörse Nasdaq nachempfunden und sollte es innovativen Firmen ermöglichen, einfacher an Kapital zu kommen. Eine regelrechte Technik-Euphorie erfasste das Land. Bald bildete sich jedoch eine Blase. Die Bewertung vieler Unternehmen schoss in die Höhe und stand in keinem Verhältnis mehr zum tatsächlichen Wert ihrer Geschäftsmodelle. Auch die Betrugsfälle häuften sich. So kam es im Oktober 2002 zum Börsencrash. Nach diesem Desaster standen digitale Unternehmen unter Generalverdacht. In vielen Firmen wurden alle Bemühungen zur Digitalisierung eingestampft. Auch die Medien trugen ihren Teil dazu bei, dass neue Technologien einen schlechten Ruf bekamen. Während andere Länder in dieser Zeit die Weichen für das digitale Zeitalter stellten, setzten deutsche Manager lieber auf altbewährte Geschäftsmodelle. Dieser Vorsprung ist heute nur schwer aufzuholen. Die Autoren nennen die Nullerjahre deshalb das verlorene Jahrzehnt. Vergleichen wir nur einmal Metro und Amazon. Anfang der 2000er Jahre war die Handelskette Metro zusammen mit Walmart und Carrefour Weltmarktführer in ihrem Segment und machte 47 Milliarden Euro Umsatz. Doch statt das Geschäft rechtzeitig auf das Internet vorzubereiten, setzte das Management alles auf den lokalen Großhandel. Ab 2010 nahm das Wachstum des Konzerns stetig ab, bis er 2019 von einem ausländischen Investor für läppische 5,2 Milliarden Euro übernommen wurde. Ganz anders lief es bei Amazon. Jeff Bezos baute sein digitales Geschäft mit Innovationen wie Amazon Prime oder Amazon Music in den Nullerjahren immer weiter aus. Mit Erfolg. Während das Unternehmen im Jahr 2000 noch weniger als 10.000 Mitarbeiter hatte, macht es heute weltweit mehr als 280 Milliarden Euro Umsatz. Vor 20 Jahren hätte Metro Amazon übernehmen können. Heute ist es umgekehrt.
Wir sehen, während deutsche Unternehmen ihre digitalen Projekte nach dem Ende des neuen Marktes einstellten, zogen ausländische Firmen an ihnen vorbei.
Ob ein Standort viele Innovationen hervorbringt oder nicht, hängt natürlich auch vom politischen Willen ab. Wie sieht es denn damit aus?
Blink Nummer 3. Der fehlende Innovationswille der deutschen Politik.
Die Digitalisierung stellt bekanntlich unser gesamtes Leben auf den Kopf. Für so ein Mammutprojekt bräuchte es eigentlich Politiker mit großen Ideen. Menschen wie Barack Obama, die Visionen haben und andere mitreißen können. Börsch hat in den letzten Jahren immer wieder mit deutschen Politikern zusammengesessen und nach solchen Eigenschaften gesucht. Seine ernüchternde Bilanz: Es gibt in Deutschland nicht die richtigen Politiker für dieses Unterfangen. Das liegt zum einen am Alter. 2017 betrug der Altersdurchschnitt im Parlament 49,4 Jahre. Ältere Generationen können mit Digitalem tendenziell weniger anfangen als junge, die mit iPhones und YouTube aufgewachsen sind. Das fehlende Verständnis führt dazu, dass Technologieprojekte auf ihrer Prioritätenliste nach unten rutschen. Hinzu kommt, dass viele Politikerinnen risikoscheu sind und neuer Technik skeptisch gegenüberstehen. Das musste Börsch auch im Bundestagswahlkampf 2009 feststellen. Damals gab er dem Team von FDP-Chef Guido Westerwelle den Rat, verstärkt Social Media für den Wahlkampf einzusetzen. Sein Vorschlag stieß auf taube Ohren. Wozu etwas ändern, das jahrelang funktioniert hat? Viele von uns erinnern sich, wie die Wahl ausging. Die FDP flog aus dem Bundestag. Und Donald Trump zeigte ein paar Jahre später, wie man mit Twitter genügend Anhänger mobilisiert, um US-Präsident zu werden. Ein weiteres Problem besteht darin, dass Politiker in Legislaturperioden denken. Sie wollen Projekte umsetzen, die schnelle Ergebnisse bringen und im nächsten Wahlkampf gut aussehen. Doch Transformationen wie die Digitalisierung sind Langzeitprojekte. Der wirtschaftliche Erfolg zeigt sich erst Jahre später. Abgeordnete in Deutschland neigen auch dazu, die Anforderungen der Digitalisierung zu unterschätzen. Die Autoren haben oft von Politikerinnen gehört, dass Konzerne wie Siemens nur genügend Geld in die Hand nehmen müssten, um Innovationen aus dem Boden zu stampfen. In ihrer Welt zählt Siemens allein aufgrund seiner Mitarbeiterzahl von knapp 400.000 immer noch zur Technologiespitze. Dabei sagt die Mitarbeiterzahl nichts über die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens aus. In der Corona-Krise konnten alle beobachten, welche Geschäftsmodelle tatsächlich auf große Herausforderungen vorbereitet sind. Während BMW, Siemens und Co. ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schickten, verkündete Amazon allein in den USA, 100.000 neue Mitarbeiter einzustellen.
Wir können zusammenfassen: Es gibt in Deutschland zu wenige Politiker, die die Digitalisierung ernst nehmen und sich dafür einsetzen.
Mit dieser Fehleinschätzung sind die Abgeordneten jedoch nicht allein. Auch viele Manager verschließen die Augen vor der Wahrheit.
Link Nummer 4. Von stolzen Managern und unterschätzten Geschäftsmodellen.
Was ist eigentlich die Aufgabe eines Managers? Klar, ein Manager leitet die täglichen Geschäfte. Er sorgt dafür, dass die Marketingabteilung effektive Kampagnen durchführt und die Personalabteilung Fachkräfte findet. Ein Manager muss aber auch langfristige Strategien entwickeln, um die Firma wettbewerbsfähig zu halten. Gerade damit tun sich viele deutsche Unternehmen allerdings schwer. Ein großes Problem besteht darin, dass die deutsche Management-Elite sehr konform ist. Man kleidet sich in teuren Anzügen, denkt pragmatisch und hält an bewährten Strategien fest. Wer etwas völlig Neues vorschlägt oder große Ideen von der Zukunft hat, wird als Spinner abgetan. Kein Wunder, dass Ausnahmeunternehmer wie Steve Jobs oder Elon Musk in Deutschland Mangelware sind. Ein zweites Problem ist das Ego vieler Manager. Sie verteidigen ihre eigenen Geschäfte bis aufs Blut und sind überzeugt, dass niemand es besser machen kann als sie selbst. Das führt dazu, dass die Bedrohung durch neue Geschäftsmodelle zu lange kleingeredet wird. In der Anfangsphase verspotten und verniedlichen die alteingesessenen Manager ihre neue Konkurrenz. Ob Amazon, Facebook oder Tesla, sie alle wurden von Top-Managern zunächst belächelt. Meistens wissen die Alteingesessenen selbst wenig über die neuen Technologien, sind aber absolut von ihrer Meinung überzeugt. Dann kommt die zweite Phase, in der das digitale Modell bereits erste Erfolge vorweisen kann. Nun fühlen sich viele Manager persönlich angegriffen. Sie verbreiten Halbwahrheiten und reden das neue Geschäft konsequent schlecht, um alle anderen weiterhin davon zu überzeugen, dass das Start-up langfristig gar keinen Erfolg haben könne. Wenn das neue Unternehmen dann wächst und wächst, bleibt den Entscheidern meist nichts anderes mehr übrig, als verzweifelt die erfolgreiche Idee nachzuahmen. Meist kommt diese Aktion allerdings zu spät und die Kopie kann sich nicht mehr gegen das Original durchsetzen. Manchmal ist dieses Abwarten auch Strategie. Konservative Managerinnen wollen erst einmal sehen, ob das Neue sich durchsetzt, bevor sie eigene Ressourcen in die Idee stecken. Wenn sie am Ende dann doch handeln müssen, ist bereits wertvolle Zeit verloren gegangen.
Kurz gesagt, deutsche Führungskräfte wehren sich gegen Innovationen, weil sie sich angegriffen fühlen und neue Technologien unterschätzen.
Neben Politik und Wirtschaft gibt es aber noch eine weitere Gruppe, die bei der Digitalisierung eines Landes eine wichtige Rolle einnimmt: die Geldgeber.
Link Nummer 5. Professionelle Investoren sind rar.
Was haben ein ehemaliger Stuntman, eine Opernsängerin und eine CSU-Politikerin gemeinsam? Sie alle saßen schon als Investoren in der Fernsehsendung Die Höhle der Löwen. Ja, genau. Das ist die Sendung, bei der sich eine Gruppe Investoren Pitches über Biosuppen und blinkende Fahrradschuhe ansieht und danach um die Gunst der Gründer buhlt. Aber läuft das wirklich so ab? Die Autoren sagen ganz und gar nicht. Venture Capital, also das Investment in innovative Geschäftsideen, ist ein anspruchsvoller Job. Gute Finanziers haben nicht nur ein Gespür für Trends, sondern stehen ihren Startups auch beratend zur Seite. Dafür bringen sie in der Regel Erfahrung, spezielles Know-how und ein großes Netzwerk mit. Venture Capital ist enorm wichtig, damit sich eine starke Startup-Szene entwickeln kann. Aktuell wurden 6 der 10 wertvollsten Unternehmen der Welt mit Venture Capital großgezogen. In Deutschland gibt es jedoch viel zu wenige professionelle Investoren. Unter den hiesigen Start-up-Geldgebern tummeln sich nicht nur Profis, sondern auch gelangweilte Erben und mäßig erfolgreiche Manager, die bislang nie etwas mit Digitalisierung am Hut hatten. Erfahrene deutsche Großinvestoren machen dagegen immer noch häufig einen Bogen um die Tech-Szene. Das hat mehrere Gründe. Zum einen liegt es an den hierzulande herrschenden Vorurteilen. Startups gelten als unprofessionell. Die großen Fonds stecken ihr Geld daher lieber weiter in Immobilien. Ein weiterer Grund sind falsche Renditeerwartungen. Die meisten deutschen Investoren wollen, dass sich ihr Investment in 2 bis 3 Jahren auszahlt. Derartige Zeiträume sind für Start-ups jedoch unrealistisch. Viele werfen erst nach mehreren Jahren Gewinne ab. Zudem stören sich professionelle Investoren daran, dass es in Deutschland nur beschränkte Exit-Möglichkeiten gibt. Ein Exit beschreibt den Verkauf der Firmenanteile. Risikokapitalgeber planen ihn meist schon beim Einstieg in ein Start-up ein. Am einfachsten funktioniert der Exit über eine Börse, wo Firmenanteile gehandelt werden können. In Deutschland gibt es seit dem Ende des neuen Marktes jedoch keine Tech-Börse mehr. Das führt dazu, dass Investoren wie Börsch ihre Firmenanteile lange behalten müssen und von der Presse spöttisch als Firmensammler bezeichnet werden.
Halten wir fest, Venture Capital ist wichtig für Innovationen. In Deutschland ist die Szene jedoch noch unterentwickelt.
Nachdem wir die großen Probleme kennengelernt haben, schauen wir nach vorne. Mit welchen Maßnahmen kann Deutschland im Tech-Bereich aufholen?
Blink Nummer 6. Mehr Investitionen und bessere Ausbildungen.
Zugegeben, Kritik an Deutschlands Digitalisierungsstrategie ist mittlerweile ein alter Hut. Viel wichtiger ist die Frage, wie geht es besser? Aufbauend auf ihren Erfahrungen als Manager und Investoren haben die Autoren dafür ein 10-Punkte-Programm entwickelt. Sie sind überzeugt, mit diesem Masterplan kann Deutschland fit für die Zukunft werden und an die Spitze der digitalisierungsstarken Länder aufrücken. Schauen wir uns einige ihrer Vorschläge genauer an. Als erste Maßnahme sollte ein Finanzierungstopf für Digitalisierungsmaßnahmen im Wert von 100 Milliarden Euro eingerichtet werden. Die Autoren schlagen vor, ihn Deutscher Digitaler Entwicklungsfonds zu nennen. Das Geld könnte aus dem Solidaritätszuschlag kommen. Etwa ein Zehntel der Investitionen sollten in wichtige neuartige Technologien wie Blockchain und künstliche Intelligenz gesteckt werden. Im zweiten Punkt werden neue Leitlinien für Schulen, Berufsausbildungsstätten und Universitäten entwickelt. Kinder sollten bereits ab dem Grundschulalter dazu angeregt werden, kreativ und in größeren Zusammenhängen zu denken. In den oberen Jahrgangsstufen geht es dann um den Aufbau einer Unternehmerkultur. Unbedingt mit auf den Lehrplan gehört ein gesunder Umgang mit dem Scheitern. Das gilt in Deutschland nämlich immer noch als Versagen und ist eine der Ursachen, warum so wenig Menschen gründen. Weiter geht es an den wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen der Universitäten. Hier sollte der Fokus auf praktisch anwendbarem Wissen und gezielter Gründungsförderung liegen. Das fängt schon bei den Abschlusskriterien an. Für einen Studienabschluss sollten Absolventen 3 Sprachen sprechen können. Wer einen Mastergrad erlangen will, muss zusätzlich ein Unternehmen gründen. So wird es bereits an der New Yorker Cornell Tech University praktiziert. Wer wissen will, wie eine erfolgreiche Gründungsförderung an der Schnittstelle zwischen Forschung und Wirtschaft gelingt, sollte nach China schauen. Die chinesische Tsinghua-Universität, die im Ranking von Times Higher Education den 14. Platz belegt, unterstützt ihre Studierenden gezielt beim Gründen. Die Universität bekommt dafür Gelder von Unternehmen und Alumni. Außerdem betreibt sie selbst einen Investmentfonds und ist mittlerweile an fast 1000 chinesischen Startups beteiligt. Einige davon sind bereits an der Nasdaq gelistet.
Lass uns das noch einmal rekapitulieren. Wir brauchen also mehr öffentliche Investitionen und anwendungsorientierte Bildungsprogramme.
Mit diesen Maßnahmen wird der Grundstein gelegt, um mehr Menschen fürs Gründen zu begeistern. Im nächsten Schritt sollte ihnen die Finanzierung erleichtert werden.
Blink Nummer 7. Leichtere Finanzierung und europaweite Kooperation.
Erinnerst du dich an den medialen Aufschrei, als die Bundesregierung im Zuge der Corona-Pandemie Kaufprämien für Autos mit Verbrennungsmotoren ins Spiel brachte? Die Kritik? Die Technik sei klimaschädlich und nicht mehr zukunftsorientiert. Auch die Autoren finden, statt Geld in veraltete Geschäftsmodelle zu stecken, sollten Unternehmen gefördert werden, die im digitalen Zeitalter überleben können. Darum fordern sie in ihrem 10-Punkte-Programm, die Finanzierung von Innovationen zu erleichtern. Zwar gibt es bereits Finanzierungshilfen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Hier Geld zu beantragen ist jedoch langwierig und bürokratisch und müsste also deutlich vereinfacht werden. Gleichzeitig sollte es institutionellen Investoren wie Pensionsfonds erlaubt werden, in den Start-up-Markt zu investieren. In den USA ist das bereits seit den 70er Jahren möglich. Heute ist das Land der weltgrößte Geber von Venture Capital. Es ist unwahrscheinlich, dass Deutschland es in kurzer Zeit ganz allein mit den Vereinigten Staaten oder China aufnehmen kann. Deshalb sollte die Politik die europäische Zusammenarbeit bei der Innovationsförderung vorantreiben. So könnte die EU alle Tech-Startups in einem europäischen Dachverband vernetzen. Hier könnten sie leichter Kooperationen abschließen und vom gegenseitigen Wissenstransfer profitieren. Europaweit sollten außerdem Investitionsbedingungen und Förderprogramme harmonisiert werden. Zu guter Letzt wollen die Autoren gegen die Technikverschlossenheit der Deutschen angehen. Sie schlagen vor, eine Initiative mit dem Namen Digitale Zukunft für Deutschland zu starten, um die Zustimmung in der Bevölkerung für Digitalisierungsprojekte zu erhöhen. Die in Abgrenzung zu Pegida gestartete Volksinitiative Wir sind Deutschland hat bereits bewiesen, wie erfolgreich solche Kampagnen sein können. Darüber hinaus braucht es dringend eine gesellschaftliche Debatte über die Zukunft der Arbeit. Dabei sollten Akteure aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zusammenkommen und gemeinsam an den wichtigen Fragen arbeiten. Welche Branchen sind zukunftsträchtig und sollten speziell gefördert werden? Mit welchen Bereichen wollen wir künftig Geld verdienen? Und natürlich muss sich Deutschland auch international als Digitalisierungsland positionieren. Momentan ist die deutsche Wirtschaft im Ausland nämlich eher für Autos als für intelligente Technologien bekannt. Statt Autoland Deutschland sollte der Slogan künftig heißen Deutschland Digital.
Kurz und gut, zum 10-Punkte-Programm gehören auch erleichterte Finanzierung, mehr Kooperationen in der EU und eine PR-Kampagne.
Die Autoren sind überzeugt, mit diesen Schritten könnte Deutschland in ein paar Jahren vom Sorgenkind zum Vorreiter in Sachen Digitalisierung werden.
Das war das Digitalisierungsprogramm des Buchs Zukunft verpasst von Cornelius Börsch und Thomas Middelhoff. Zu Beginn haben wir uns gefragt, warum geht es mit der Digitalisierung in Deutschland nur im Schneckentempo voran? Einer der stärksten Ausbremser von Innovation war sicherlich der Zusammenbruch der Technologiebörse Neuer Markt im Jahr 2002. Denn danach wurden viele Tech-Projekte eingestampft und die Branche kam zum Erliegen. Auch die Einstellung von Politikern und Managern in Deutschland ist ein Problem. Hinzu kommt, dass erfahrene große Geldgeber Mangelware sind. Um eine wettbewerbsfähige Technologielandschaft aufzubauen, braucht das Land einen digitalen Investitionsfonds und bessere Ausbildungen. Wenn die Startups dann noch leichter an Geld kommen und sich europaweit vernetzen können, steht der digitalen Zukunft nichts mehr im Wege. Wir hoffen, dass dir unsere Blinks Lust auf die digitale Zukunft gemacht haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.